dem, was der Peter nur gerade gesagt hat, über Margarete. Ich weiß, heute bist du dran, Maggie. Eigentlich nur anschließen. Den Mut zu haben, etwas auf den Weg zu bringen, wo man nicht genau weiß, wo wird das eigentlich enden. Nämlich deine Frauenstunde. Ich weiß, nicht aus eigener Erfahrung, ich war noch nicht dabei gewesen, aber wenn ich mich so mit der Tanja drüber unterhalte und frage, wie war es, und sie sagt zu mir, das war echt klasse, das ist für Tanja, ich glaube auch für dich da auch so sagen zu dürfen, so einen ganzen Monat zur Kraftquelle. Und ich glaube, dass alle Frauen, die dorthin gehen, eigentlich so abnicken, eigentlich, dass es so wahr ist. Und dafür auf die Ecke mal ein ganz schönes Dankeschön für das wirklich, was du wirklich tust. Und dafür kann man auch mal applaudieren. Ja, nein, ist tatsächlich so. Oft wünscht man sich etwas und weiß, Mensch, eigentlich fehlt es jetzt hier im Grunde genommen. Man weiß, es ist dran, man setzt sich hin und das war's. Man träumt von Dingen, man träumt von Gemeinde, man träumt davon, etwas zu erreichen, man träumt davon, Menschen zu machen, doch letztendlich bleibt man stehen und traut sich doch nicht, den Schritt zu machen. Warum ist das eigentlich so? Warum hat man nicht den Mut, einfach zu sagen, ich probiere das mal aus? Warum beginnt erstmal alles das, was ich beginne, mit einem Ja-Aber? Warum wird erstmal so das Negative erstmal so abgeklopft? Warum nicht sagen, hey, das ist positiv. Das packe ich an. Neue Beziehungen. Nicht, oh, geht das oder geht das nicht? Sondern ich packe es an. Freue mich drauf. Investiere in Beziehungen. Wie sie so aussehen mögen, ist egal. Nicht das Schlechte erstmal zu sehen, was würden andere sagen oder andere denken. Sondern tatsächlich zu sagen, hey, ich investiere in Beziehungen. Ich investiere in Mut. Ich investiere in mir. Uns wird oft beigebracht, uns immer zurückzunehmen. Immer den anderen den Vorrang zu lassen. So diesen Knecht zu machen. Die Bibel spricht davon, den Diener zu sein. Aber der Diener, den die Bibel meint, ist ein ganz anderer Diener. Ein Diener mit Perspektive. Mit Blickwinkel, mit Weitsicht. Ein Diener, der seinen Herrn dient, hat das ganze Equipment in der Hand, wo er mit seinem Herrn dient. Oft verwenden wir das Wort Sklave. Und in der Bibel steht leider auch das Wort Sklave, aber ist das Wort Sklave gar nicht mit gemeint, sondern nicht Haushalter. Wir alle sind Haushalter Gottes. Ist euch das schon mal bewusst geworden? Das, was Gott dir schenkt, in deine Hand reinschenkt, sollst du mit haushalten, sollst du einsetzen. Und nicht irgendwo vergraben. Jesus gebraucht dieses Beispiel in ein Gleichnis. Das kennen wir alle. Der Herr eines großen Landes zog weg und gab jeweils seinen Leuten Talente mit. Den einen 10, den anderen 5, den anderen nur ein Talent. Das waren damals Talente, riesige Summen. Das war nicht viel. Das war viel. So, und nun vergraben sie das alles. Der eine vergrabt das alles. Der andere setzt es ein und holt dabei noch mehr raus. Der andere setzt es ein, holt da auch noch mehr raus. Der andere weiß eigentlich, jo, eigentlich könnte ich es einsetzen, aber ich habe Angst vor meinem Herrn. Angst vor meinem Herrn. Der ist ein strenger Herr, steht da. Der wird mir richtig Ärger machen. Nee, ich vergrabe das lieber. Und wenn er dann kommt, dann gebe ich ihn einfach zurück. Als er zurückkam, was hat er gemacht? Er hat es eingefordert, seine Talente. Er hat seine Knechte, seine Hausverwalter angeholt. Sagt, guck mal her, Asche bei der Tasche. Was habt ihr an Geld bekommen? Hier, ich habe da aus 100 Euro, habe ich 1000 Euro gemacht. Ich habe aus 50 Euro, habe ich 100 Euro gemacht. Und der eine sagt, den 1 Euro kannst du wieder haben. Ja, warum hast du denn den 1 Euro nicht eingesetzt? Ja, weil ich Angst vor dir hatte. Warum hat der Mann eigentlich Angst vor seinen Herrn gehabt? Und so ist es auch oft bei uns, dass wir Angst haben vor unserem Gott. Manchmal merken wir das so gar nicht. Aber manchmal sind wir uns nicht so ganz sicher, ist das jetzt das Richtige, was ich tue, oder ist das nicht das Richtige, was ich tue. Ich glaube auch, die Leute, die 10, 5 und 1 Talent hatten, wussten auch nicht, was sie tun, ob das richtig ist. Aber sie haben es eingesetzt. Der Herr hat ihnen ja keinen Fahrplan gegeben. Ne? Geh mal los, du kaufst das ein und automatisch kommt es. Nein, der gibt ihnen die Talente und ohne Fahrschein und ohne Richtungsweisung hat er gesagt, setz es ein. Der Letzte in der ganzen Truppe, der hatte Angst vor seinem Herrn gehabt. Und das habe ich so ein bisschen, als ich mich so mit der Predigt auch in London so ein bisschen damit befasst habe, hat mich das so ein bisschen an mich erinnert. Angst vor meinem Gott. Angst vor meinem Gott. Hey, was ist denn mit uns eigentlich los? Wieso haben wir vor einem Gott Angst, der in 3. Johannes 3, Vers 16 sagt, denn so sehr habe ich dich geliebt, dass ich meinen eingeborenen Sohn gab, damit du errettet werden kannst. Es ist nach Pavelik-Übersetzung. Ja, steht dort, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Und Vers 17 wird leider meist auch vergessen, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet wird. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird errettet werden. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, bekommt ein Talent. Der eine mehr, der andere weniger. Aber warum? Warum so? Weil Gott will, dass die frohe Botschaft von Weihnachten nicht in diesen Räumen bleibt, sondern hinausgetragen wird auf den Straßen. In deinem Verwandtenkreis, in deinem Bekanntenkreis. Und dann hat man Angst trotzdem. Man ist so überzeugt von der ganzen Sache und trotzdem hat man Angst, von Jesus Christus zu reden. Jetzt nochmal von Jesus reden. Besser nicht. Warum eigentlich? Und ich glaube, es liegt daran, weil wir ein verzerrtes Bild von uns selber haben. Ein verzerrtes Bild von uns selber haben. Wir wissen selber nicht, wer wir sind, im Grunde genommen. Wir sehen uns verzerrt. Das liegt daran, weil wir Sünder sind. Das liegt daran, weil wir mit Schuld beladen sind. Das sagt die Bibel. Und diese Schuld gibt uns ein verzerrtes Bild wieder von uns selber. Wir sehen uns falsch. Margarete, jetzt bist du dran. Deswegen habe ich heute ein bisschen umgebaut. Und ich möchte gerne, Margarete, dass du einmal nach vorne kommst, zu mich. Zu mich. Ich möchte einmal, dass du dich wie du dich vorstellst, mal in einer Zeichnung malst, so an deine Umrandungen. Wie breit du bist, wie groß du bist. Andrum. Da kannst du dich drauflegen, geh einfach drauf, Freihand. Ihr könnt ruhig alle aufnehmen, wenn ihr es wollt, aber mach das mal. Ne? Einfach muss ich 100% schön aussehen, das ist einfach so. Einfach mit Kopf, Hände, Beine. Genau, mach das mal. Schöne Umrandungen, genau. Schultern gehören dazu, wie breit du bist. Nichts sagen. Einfach den Mund halten, bitte. Maggie malt so, wie sie sich sieht, in der Umrandung. Oh. Wow, du bist ein Schatz, ey. Okay, supi. Das ist Maggie. Ist vollkommen egal. Jetzt mal, liebe Leute, was sagt ihr dazu? Ist das mehr gesagt, ihre Umrandung? Ich habe dich ja gebeten, dich so aufzumalen, so wie du es siehst. Ne? Jetzt leg dich doch einmal bitte nochmal hin. Jetzt leg du dich mal am Boden. Bitte, du jetzt einmal da, so schön, so wie da die Puppe liegt. So legst du dich bitte hin. Genau. Leg dich mal in dein Bild rein. Ja? Ja. Wir müssen gar nicht, man sieht eigentlich im Grunde genommen, was los ist. Ja? Maggie, kannst du mal ein bisschen höher rutschen, einmal, dass du mit dem Kopf da rein bist? Ich liebe ja große Frauen, meine Frau ist auch so groß. So, lass einfach mal, ich will einfach mal was malen. Der Frank, der Zahler, der nicht hier ist, der wollte das unbedingt. Der wollte das unbedingt. Sag mal, gehst du noch einmal, wo sind denn da die Schultern? Oh, die muss man noch weiter runter. Ich möchte dich gerne an die Schultern haben, wo du deine Schultern gemalt hast. Okay, mit dem Kopf lass mal so, ist in Ordnung. So.
Aber nicht mit dem Erwin
Main-Pulli. Nein, natürlich nicht. Ich meine auch nur. Es geht auch nur einmal nur, ich einmal kurz mal zeichnen hoch. Ich gehe einmal kurz hier rein, ja? Nein. Na, der Pastor der Gemeinde Schmiedestraße, sexuelle Belästigung, während der Predigt. Ja, das ist ja mal was, ne? Ja, wie du. Weißt du eher, wie viele Leute sich melden würden? Okay, einmal aufstehen, Maggie. Ja, ist egal, mein Kopf jetzt mal. Jetzt guck dir mal an. Du bist gewachsen. Aber ihr wisst, was ich meine. Oft hat man von sich selber eine Fehleinschätzung. Oft hat man eine Fehleinschätzung. Und darum geht's. Und das spiegelt uns eigentlich wieder. So wie wir von uns eine Fehleinschätzung haben. Ich sage euch jetzt einfach mal, ich bin kein Fachmann in der Psychologie. Aber wenn ich mich mit vielen Leuten aus meinem Kreis unterhalte, erlebe ich sehr oft, dass wir uns oft falsch einschätzen. Falsch einschätzen. Wir sehen uns negativer, als wir wirklich sind. Warum? Weil uns ständig eingeredet wird, du bist ein Sünder. Bin ich. Toll. Aber ich bin erkauft, bin frei. Jesus hat mich befreit. So. Und ich kann und darf das alte Leben abgeben. Ich kann neu starten mit Jesus Christus. Oft ist das so, dass wir aber selbst versuchen, uns an den eigenen Barthaaren aus dem Sumpf rauszuziehen. Das klappt nicht. Wir versuchen, an eigener Kraft selber besser zu werden. Das klappt nicht. Jesus sagt, ich liebe den Sünder, hasse aber die Sünde. Das merken wir an das Gespräch mit der Samariterin. Nicht mit der Samariterin, sondern mit der Sünderin. Wir kennen die Geschichte ja, wie er auf dem Marktplatz steht in Bergheim und dann die Kirchenleute dann auf einmal eine Frau bringen, die sie beim Ehebruch ertappt haben und die da hinschmeißen, da vorhin. Und die sagen dann, so, hier ist er. Die haben beim Ehebruch ertappt und Jesus sie dann anguckt und der dann auf sich am Boden nicht Namen reinschreibt in den Sand und wieder aufsteht und er dann zu den Leuten sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein und die merken dann, alle schmeißen ihre Steine weg, nicht auf die Frau, sondern die schmeißen sie weg, weil sie alle nämlich mit Sünde beladen sind und Jesus und die Frau, ich muss vorstellen, das ist diese Steinigung ist eine Todesart, die ist bestialisch. Die ist einfach nur bestialisch. Und einfach nur zu verdeutlichen, deswegen bin ich so für Open Doors, dass wir da unbedingt was tun. Heute werden noch Frauen gesteinigt. Die werden in Erdlöcher gestopft. Und dann wird ein Kreis um die Frau gezogen und alle Männer des Dorfes dürfen die Steine nehmen und auf die Frau schmeißen. Und dann ist der Oberkörper nur frei. Das heißt also, bestialisch wird der Oberkörper misshandelt, bis sie tot ist. Und der Körper kann unwahrscheinlich viele Kräfte aufbringen, bevor er stirbt. Das heißt, die Frauen, meistens sind es leider Frauen, die gesteinigt werden, die Frauen erleben eine Qual, die ist ohne Ende. Und zwar auch für ihren Glauben. Deswegen unterstützt Open Doors, Entschuldigung, von hier mal Werbung zu machen. Aber ich komm mal zurück. Und Jesus packt sie und hebt sie hoch und sagt, wo sind denn jetzt deine Ankläger? Und sagt sie, keiner der Ankläger ist mehr da. Und Jesus sagt, dann verurteile ich dich auch nicht. Aber tue das nicht mehr. Also viele meinen immer, tue sündigen. Nein, nein, Jesus will das gar nicht. Jesus sagt, ich möchte, dass du damit aufhörst. Und du hast die Kraft dazu, damit aufzuhören. Und warum haben wir die Kraft eigentlich, um unser Leben mit Christus umgestalten zu lassen? Den nämlich, weil, warum? Der in uns wohnende Gott ist, nämlich durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, ihr Lieben, kommt nicht klickerweise in unser Leben, wie eine Pinzette, sondern Gott, wenn ich zum Glauben komme an Jesus Christus, kommt die gesamte Gottheit in Form des Heiligen Geistes in mir hinein. Die volle geballte Ladung Heiliger Geist. Nicht kleckerweise, Eierbecherweise, sondern literweise, tonnenweise, meeresweise, ozeanweise. Nur aber warum eigentlich? Mann, wird daraus nichts. Warum falle ich ständig auf die Birne? Warum tue ich dies und mache jenes? Und da gibt es so einen wunderbaren Paulus, den wir immer so als heilig da hochhängen. Aber so heilig war der gar nicht, der Hund. Der war nicht so astrein. Und Paulus wusste auch von sich selber aus, dass er nicht astrein war. Denn Paulus sagt, ich habe so oft gebeten, dass der Stachel in mir wegkommt. Und dann sagt Gott nicht zu ihm, ja gut, ich nehme ihn weg, sondern was sagt er zu ihm? Lass dir meine Gnade genügen. Oft, Paulus, so oft er das versucht hatte, hat er gar nicht geschafft, sondern es wurde schlimmer. Und das bezeichnet er in Römer 7. Nämlich da sagt er, alles, das, was ich tun will, das, was gut ist, das tue ich nicht. Alles, das, was ich verabscheue an mir und das, was ich, das tue ich. Ich armer Tropf, sagt er, wer wird mich frei machen? Da wurde Paul schon klar, er selber schafft das gar nicht, genauso wie wir. Wir schaffen selber gar nicht, uns aus diesem Dilemma rauszuziehen, weil wir ein total verschobenes Bild von uns haben. Desto mehr ich mich versuche, da rauszuziehen, desto mehr ziehe ich mich rein in den Dreck. Desto mehr ich mich versuche, an mir rumzuarbeiten, desto mehr mauere ich mehr zu, als ich wegarbeite. Es muss jemand von außen kommen in mein Leben, der mein Leben in der Hand nimmt und der mal radikal, oder nicht radikal, sondern Jesus sagt, ich bin barmherzig. Ja, da gibt es ein Wort im Englischen für, das heißt Compassion. Das heißt so viel wie, wenn Jesus barmherzig zu jemandem ist, dann hat das immer was mit Heilung zu tun. Jesus, wenn er barmherzig zu Menschen ist, dann will er den Menschen heilen. Jesus ist in seiner Gesamtform heilig, in seiner Gesamtform barmherzig, in seiner Gesamtform gnädig. Und er will durch seine Gnade, Barmherzigkeit strömen lassen, in den Menschen hinein, ihn heilen. Aber dann gibt es ein Hindernis, nämlich der Mensch nämlich selber. Lässt er es zu, dass Jesus dich heil macht? Und das ist die Frage, die Gott dir stellt. Willst du es weiter selbst versuchen? Oder tatsächlich lässt du dich an mich ran? Paulus gebraucht andersrum. Jesus gibt uns den Auftrag, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Und er sagt auch, wie kannst du deinen Nächsten lieben, wenn du dich selbst nicht liebst? Und wir müssen aber echt zugeben, die reine Liebe, die Gott hat, oder die reine Liebe, die schaffen wir gar nicht zu praktizieren. Da müssen wir ehrlich sein. Ich will auch gleich begründen, warum. Das, was Jesus möchte, ist, dass wir anfangen, uns zuerst zu lieben. Ich meine kein egomanisches Lieben, sondern die Form, wie die Bibel das meint. Die Liebe nämlich zu mir, dass ich mir Gutes tue. Nämlich, dass ich nicht natürlich Urlaub gehört, dass wir haben London, natürlich London dazu, Dublin dazu, Hamburg gehört dazu. Ja? Nein, das meine ich nicht. Ich meine, Gutes tun lassen für meine Seele. Da gehört auch mal ein Urlaub zu, da gehört auch mal eine Flasche Wein zu, da gehört das alles zu. Tu dir etwas Gutes, lass mich doch mal an dich ran. Das ist gut. Aber Jesus meint doch etwas anderes. Nämlich Jesus sagt, lass mich an dich ran. Ich will dir Leben geben in Überfluss. Johannes 10. Hammertext. Das Problem ist nur, wenn du zulässt, Jesus in dein Leben zuzulassen, dann macht er klar Schiff. Und dann deckt er auf. Und dann liegt es an dir, ob du es zulässt, dass er daran geht, wie ein Chirurg. Aber ein sachter Chirurg. Im 1. Korinther 13. Korinther, das ist im Neuen Testament, ne? Ja. Er lacht nicht. In 1. Korinther 13, ab Vers 12. Da zählt ja die ersten Verse, listet Paulus ja die göttliche Agape auf. Ne? Die Liebe macht dies nicht, die Liebe macht das nicht, die Liebe macht jenes nicht, die Liebe, die Liebe, die Liebe, die Liebe. Und dann sagt, ich lese mal ab Vers 8 einfach vor. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seine Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie werden weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich auch wie ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Wir sind in einem Reifeprozess. Wenn ich Jesus Christus in mein Leben zulasse, also wie unser Leben, wir sehen unser Leben mittels eines Spiegels. Damals den Spiegel, den Paulus meinte, war damals eine Metallplatte. Eine Metallplatte, die hochpoliert war. Die richtig hochpoliert war. Die richtig hochpoliert war. Aber die auch nicht das gleiche Spiegelbild wieder gegeben hat. Sondern nur, wie hier, der Spiegel, so vage Umrisse. Da könnte jemand sein. Wenn ihr mich mal besuchen wollt auf meiner Arbeitsstelle, dann kommt ihr mich auf dem Bürgerservice besuchen. Unten im Bürgerservice haben wir für Kinder etwas aufgebaut. Ein Verzerrspiegel. Man geht hin, man geht zurück, man wird schmaler. Kennt ihr diesen Verzerrspiegel? Und so ungefähr kann man sich auch so mit den christlichen Glauben auch so vorstellen. Wir stehen vor einem Verzerrspiegel. Wir sehen nicht deutlich. Wir sehen nicht deutlich. Wir wissen, das sind wir ungefähr. So ungefähr sind wir das, aber die Umrisse sind nicht klar. Und wenn wir als Christ, wenn wir neu geboren werden, wenn der Heilige Geist in uns kommt, wenn wir Ja sagen zu Jesus und der Heilige Geist in uns hineinströmt, werden wir neu geboren. Das heißt, wir werden Säuglinge sein. Und Säuglinge können sich auch nicht wahrnehmen. Ja, was machen Säuglinge denn? Schreien, fressen, müssen Brücken gemacht werden und so weiter und so weiter. Die können nicht sagen, mein Name ist Andreas Pavlik, ich wohne in Schmiedestraße 10-47228 Duisburg. Mein Lieblingsstadt ist Hamburg. Oder das, oder das, oder das, oder das, oder das. Das können die gar nicht sagen, sondern Babys müssen gepudert werden. Und jetzt kommt das, der Papa und die Mama sind dafür verantwortlich, dass das Kind reif wird. Das heißt, essen, trinken, trocken machen, anfangen, während Rebecca und ihr früh laufen, 9 Monate, laufen lernen und so weiter und so weiter, erwachsen werden, Schule, Kindergarten, Schule, Beruf und so weiter. Die Eltern sind verantwortlich für ihr Kind, bis die Eltern irgendwann mal selber die Augen zumachen. Und jede Mama und jeder Papa weiß, wie groß die Sorgen sind um die Kinder. Und so ist Gott. Gott möchte, und wenn die Kinder dann nicht so richtig gehorchen, so wie der Andreas das früher gemacht hat, auf seine Eltern, hey, geh weg, was soll ich mit dir? Dann passiert etwas, der Andreas geht seinen eigenen Weg und wird total verzerrt. Er macht, was er will und letztendlich landet er im Knast oder mit einem Alkoholiker und in Drogen und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Bei Gott, so ist es auch bei Christen, wenn die geboren werden. Es ist auch bei Christen, wenn die so geboren werden. Wir werden geboren, kriegen den Heiligen Geist, wir sind Babys und Gott sagt, nimmt sich das Baby und fängt an zu füttern. Wie füttert Gott uns? Kommt. Durchs Wort Gottes. Was noch? Was kommt noch dazu? Gemeinde. Ist so wichtig. Lobpreis. Lobpreis, Anbetung. Das ist alles Nahrung für uns. Gemeinschaft, so wichtig. Und meine Talente, mein Glauben. Also mein Talent, den ich bekommen habe, ihn einzusetzen für Gott. Letztendlich, wie er auch aussehen mag. So, und Gott nimmt dich und fördert dich. Gott nimmt dich und fördert dich. Und du hörst von Gott nicht, du bist ein Arsch. Was hast du da schon wieder gemacht? Hat er Petrus gehört? Nein. Sondern Petrus sagt, ich liebe dich. Jesus sagt, ich liebe dich. Ist egal, was du tust, ich liebe dich. Aber hör auf, von mir wegzulaufen. Denn sobald ich mich versuche zu emanzipieren, beginnt genau das, was vor 5.000, 6.000 Jahren nach biblischer Zeitung passiert ist. Nämlich, ich emanzipiere mich von Gott weg. Ich baue meinen eigenen Jesus, mein eigenes Bild von Gott. Und das passt natürlich sehr gut an in mein Leben rein. Boah, ich habe den Faden verloren. Aber da ist er wieder. Jesus möchte, dass er mein Leben auch wirklich die Vaterrolle einnehmen darf. Dass wir nicht nur reden, sondern auch danach handeln. Ich weiß, wovon ich rede. Mir sagte mal einer, ach du hast überhaupt keine Schwierigkeiten im Glauben. Da war ich vor Lachen zusammengebrochen. Ich möchte euch nur eins erzählen. Ich habe zurzeit unwahrscheinlich Schwierigkeiten mit meiner Aggressivität. Und da leidet meine Familie sehr darunter. Ein krummer Spruch und es kann nicht knallen. Zurzeit habe ich echt da nicht. Das sind meine Anfechtungen zurzeit. Zurzeit habe ich wahrscheinlich Heimweh nach Hamburg. Und das wirkt sich auch bei mir in meiner Arbeit aus. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Es ist einfach so, dass wir nicht perfekt sind. Wir sind nicht perfekt. Und versuche auch nicht perfekt zu sein, denn Perfektionismus ist Sünde. Versuche dein Leben Gott zu geben, Jesus zu geben. Perfektionismus ist Sünde, warum? Weil im Garten Gethsemane, im Garten Eden damals der Mensch gesagt hat, ich will perfekt werden, ich will sein wie Gott. Und das hat ihn zu Fall gebracht. Perfekt ist nur ein einziger. Und wer ist das? Unser Herr. Und unser Herr weiß das. Und unser Herr will, dass wir in unserem Leben leben. Er will, leb doch vor mir. Leb vor mir. Gott sagt nicht, leb hinter mir, sondern Gott sagt, leb vor mir. Und es gibt eine wunderbare Stelle, ich möchte auch gleich zum Schluss kommen, ihr seid alle krank. Wenn ich das erkannt habe, wenn ich Gott in mir den Raum gebe, wenn ich Jesus den Raum in mein Leben gebe, den er von mir möchte, dann passiert etwas, das sagt er. Jesus sagt in Johannes Evangelium, ich habe euch gesetzt, damit ihr Frucht bringt. Der hat nicht gesagt, so ich setze euch erstmal und dann warten wir mal ab, sondern von dem ersten Augenblick meines Lebens, wenn ich mit Jesus anfange, bringen wir Frucht. Hammer. Wie die Frucht aussieht, das weiß keiner. Was Jesus von uns möchte, ist, dass wir uns auf den Weg machen. Wo dein Platz ist. Und wenn du nicht weißt, wo dein Platz ist, lass ihn dir zeigen, wo dein Platz ist. Margarete hat sich den Platz zeigen lassen. Und sie ist ein Segen für die Frauen in dieser Gemeinde geworden. Bei dir ist er mit der Predigt. Bei dir ist das mit der Technik hinten. Er hat seit vielen Jahren, macht er die Technik hinten. Im vollen Vertrauen darauf, dass er die Gemeinde dient. Und so viele andere Dinge, Dienste, die hier getan werden. Das ist alles eine Talentannahme. Sie haben ihre Aufgabe gefunden. Gott sagt, steh auf. Bleib nicht liegen, geh. Mache dich auf. Als Jesus gegen den Himmel aufgefahren ist, in Matthäus 28 lesen wir das. Da sagt, geht hin in die Welt, mache zu Jüngern alle Nationen. Lehret sie alles das, was ich euch befohlen habe. Und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was ganz wichtig ist, als Jesus sagt, macht euch auf den Weg. Geht hin, gibt ja keine Marschkompasszahl mit. Er sagt nicht, 14 Kilometer geradeaus, die nächste Straße links, nächste rechts, wieder links, sondern er sagt, mache dich auf. In einem Weihnachtslied heißt es, mache dich auf und werde Licht. Das ist tatsächlich. Einfach aufmachen. Wir machen nichts verkehrt. Und dann werden wir merken, tatsächlich, wie wir auch einen klaren Blick von uns bekommen, wie der Spiegel immer klarer wird, wenn ich hineinschaue. Die Umrisse immer klarer werden, nicht weil ich so toll bin, sondern weil Gott mir zeigt, wer ich wirklich bin vor ihm. Und dass er nicht böse auf mich ist. In keinster Weise. Dass er meine Zweifel nimmt und sie in sein Herz trägt, in seiner Hand hält. Dein Name ist in seiner Handfläche geschrieben. So sehr liebt er dich. Hineintätowiert, sag ich mal. Hineintätowiert. Dein Name in seine Handfläche reingeschrieben. Dein Name in seine Handfläche. Warum? Weil er jeden Tag vor Augen hat. 365 Mal, ohne Schaltjahr. 365 Mal steht in der Bibel. Fürchte dich nicht. Ich kenne dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir gehören ihm. Wir gehören ihm. Wir sind sein Eigentum und keine Sklaven. Sein Eigentum mit einer Aufgabe, mit einem Auftrag, der so wunderbar ist, Menschen zu erleben, die zu Jesus Christus finden. So, jetzt lese ich aus Zephania. Ja, so, ja, da war doch, genau. Ja, also, das Ding ist so voll gekritzelt, manchmal sieht man gar nicht mehr, was man da lesen soll. Fürchte dich nicht, steht da. Gemeinde Schmiedestraße. Lasse deine Hände nicht erschlaffen. Das steht da wirklich. Nein, steht nicht Schmiedestraße, aber da steht sein Eigentum. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Jesus ist hier. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Jesus sitzt hier, Jesus sitzt da neben dir. Der ist nicht weg, der ist nicht fern. Ein Held, ein starker Kämpfer, einer mit einer Waffenrüstung, den keiner anstinken kann. Ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Ja, hör mal. Er freut sich über mich in Fröhlichkeit. Er jauchzt, jubelt. Und was ist das für ein Gott? Den kann ich überhaupt nicht leiden. Also wirklich, ich möchte eigentlich nur, dass er mich hasst. Oder? Nein. Mann, Leute, hey. Wir machen uns halt eben manchmal oft zu schwer. Und daher kommen wir in so ein vertagtes Bild, weil wir denken nämlich, ja, Jesus mag mich überhaupt gar nicht. Jetzt habe ich heute wieder gesündigt. Scheiß, schon wieder Porno geguckt. Oh, mich schon wieder gesoffen. Oh, mich schon wieder in Drogen, schon wieder ein Bon geraucht. Oder dies oder jenes. Gott findet das scheiße, ja. Aber er freut sich über dich, über deine Person. Und das ist was ganz anderes. Und Gott möchte das auslöschen aus deinem Leben, damit du ein klares Bild von ihm bekommst, ein klares Bild von dir bekommst und dadurch auch ein klares Bild von ihm bekommst. Lass mal weiterlesen, ist toll. Er schweigt in seiner Liebe. Er liebt dich so sehr, dass er schweigt. Er jauchzt über dich mit Jubeln. Ja. Und da kann man jetzt so manchmal denken, hast du die Pfingstler mal wieder gesehen, was die gemacht haben? Hey Leute, jubeln. Jubeln, Freude, tanzen. Das gehört dazu. Gott freut sich und jubelt über dich. Er tanzt für dich. Das steht da in der Bibel. Kann ich da stehen, ne? Doch, ist so. Gott jubelt und jauchzt über dich. Und wisst ihr, kennt ihr doch diese Kinder, wenn Kinder jauchzen, Familienväter wissen das, Mamas auch, wenn Kinder jauchzen, da bewegt sich einfach alles. Wie wild. Ja? Und da springen die rum und allen drum und dran. Oder, Papa? Ist so. 100%. Da fangen die an zu singen, das ist so schief manchmal, aber man weiß, die haben Freude daran. Und dann kommen die mit so Augen, glotzen dich so an. Und so ist Gott. Gott jubelt über dich, der freut sich, der weiß gar nicht, wohin mit seiner Liebe. Er weiß gar nicht, wohin mit seiner Liebe. Und dann macht er komische Dinge. Dann baut er ein Universum. Man weiß noch, ein Taktgespräch, was wir beide hatten, Udo. Ja? War Udo noch nicht zum Glauben gekommen und dann sind wir beide viel spazieren gegangen. Und da muss ich ihm glauben. Da sagte Andreas, ich kann an alle Gespräche erinnern. Und dann sagt er, kannst du dir vorstellen, das ganze Universum, das er für uns alleine gemacht hat, nur für uns Menschen, dann sagt er, kannst du dir vorstellen, dass das Universum nur für dich gemacht hat? Was noch? Alles das, was du siehst, alles das, was du kriegst, ob es schlecht oder gut ist, für dich, damit du reif wirst, zur Reife kommst, ihn ähnlich wirst. Und dann irgendwann mal platzt der Kragen, dann machen wir uns, legen wir uns nieder. Und dann gehen wir nach Hause. Und dann sehen wir ihn in voller Ehrlichkeit. In voller Ehrlichkeit. Und dann sehen wir, wer wir sind eigentlich, wie Gott uns gedacht hat. Und das ist das Tolle daran. Das ist auch so gut, auch mit Schmerz umgehen zu können. Ich weiß, wir haben alle dieses Jahr richtig federn lassen müssen. Aber das gibt mir Kraft, das gibt mir Mut, nach vorne zu schauen, dass dies alles hier mal ein Ende haben wird. Die einen sind eher nach Hause gegangen, die freuen sich schon auf uns. Die warten darauf, mit uns zu feiern, mit uns fröhlich zu sein. Mann! Aber wir kommen auch. Lass uns daran festhalten, an dem, der wirklich Wunder tun kann in unserem Leben. Und dafür gibt es nur einen einzigen Namen, nur einen einzigen Namen. Heißt Yeshua. Auf Deutsch Jesus Christus. In keinem anderen Namen ist gesetzt das Heil, als nur in einem Namen, Jesus. Amen.